90 Milliarden Euro für die Ukraine, eine Summe, die selbst in der Europäischen Union neue Dimensionen erreicht. Nachdem Ungarn jetzt also das Veto gegen das Paket aufgegeben hat, kann das Geld fließen. Die Hilfe soll das Land wirtschaftlich stabilisieren, den Staat funktionsfähig halten und den Wiederaufbau sichern. Aber mit der Größe der Summe wachsen natürlich auch die Fragen, wo landet das Geld konkret? Wer kontrolliert da die Verwendung? Und wie groß ist die Gefahr, dass ein Teil der Mittel in intransparenten Strukturen versickert? Darüber spreche ich jetzt mit Alexander Peske, Schweizer Journalist mit russischen und estnischen Wurzeln. Einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Herr Peske, 90 Milliarden Euro, was bedeutet diese Summe realistisch für ein Land wie die Ukraine? Welche Spielräume eröffnet das konkret?
Konkret mit diesen Mitteln kann die Ukraine ein bis eineinhalb Jahre den Krieg, den heutigen Krieg, in diesem Umfang so weiterführen.
Wie setzt sich dieses Paket eigentlich zusammen? Also sprechen wir hier von Krediten, Zuschüssen, Garantien und vor allem, welche Bedingungen sind eigentlich daran geknüpft?
Nein, wir haben keinerlei Bedingungen, die an die ukrainische Seite gestellt werden. So wie aus den offenen Quellen man dazu Stellung beziehen kann, sind 60 Milliarden Euro für die Waffenbeschaffungen bestimmt. Das heißt, europäische Hersteller kommen da zu einer Vorzugbehandlung und werden im Rahmen der kommenden zwei Jahren eben für diese Summe Waffensysteme, Munition, sonstige technische Mittel in die Ukraine liefern können. Die 30 Milliarden, die weitere 30 Milliarden sind als Hilfe für das ukrainische Haushalt bestimmt. Das heißt, mit diesem Geld wird die Regierung von Wladimir Zelensky sowie andere Haushaltsausgaben bedient. Und diese Summe ist als Kredit im Haushalt der Europäischen Union vermerkt und Ukraine darf diesen Kredit erst dann zurückzahlen, wenn Reparationen seitens Russlands geleistet worden sind.
Aha, okay. Das heißt, es ist eigentlich auch für die Infrastruktur und so weiter, also für Straßenbau, Wiederaufbau, Wasseraufbereitungsanlagen und so weiter, da fließen dann diese 30 Milliarden Euro rein?
Nein, das glaube ich nicht. Also diese 30 Milliarden sind für die laufenden Kosten der ukrainischen Regierung bestimmt. Für die kommenden zwei Tage, also gemäß diesen Dokumenten, die jetzt einfach vorliegen. Und was noch spannend ist, diese Summe wurde noch in das europäische Haushalt von 2021 bis 2027 reingequetscht. Das bedeutet, das würde bedeuten, dass wir in einem Jahr im Rahmen der Europäischen Union wieder mal Gespräche führen, ob die Ukraine Geld benötigt und eventuell wieder mal Milliarden und Abermilliarden für das nächste Haushalt planen können.
Lassen Sie uns mal rein technisch so ein bisschen über die Wege dieses Geldes sprechen. Also, wenn dieses Geld in die Ukraine fließt, über welche Kanäle läuft das eigentlich konkret? Welche Institutionen sind eigentlich daran beteiligt?
So wie ich mir das vorstelle, genaue Infos sind noch nicht publiziert. Wir müssen damit uns gedulden, weil gerade heute wurde auf Zypern, auf diesem informellen Spitzentreffen der EU-Chefs halt die Sache beschlossen. Die 60 Milliarden Euro sollen wir wahrscheinlich als ein Gutachten vorstellen. Das heißt, die Summe ist da und von diesen Geldern wird in der Europäischen Union Waffen eingekauft von europäischen Herstellern. Wenn etwas fällt, zum Beispiel wie Abwehrraketen für die Patriot-Systeme, dann werden diese Mittel aus diesem Fonds in der Europäischen Union, in Brüssel, halt vielleicht an diese Purple-Programm, NATO-Programm weitergeleitet, damit die Zukäufe in den USA oder sonst woanders getätigt werden können. Für uns ist vor allem interessant, aber diese 30 Milliarden, die als direkt, also Spritzen für Kiew vorgesehen sind. Ja, es wird ein Rahmenabkommen geben zwischen Brüssel und Kiew, wozu diese Mittel Kiew halt ausgeben darf. Aber wie wir wahrscheinlich schon längst wissen, Kiew nimmt es nicht so genau mit den Ausgaben von den Geldern. Wir haben mehrere Ermittlungen in Kiew zu den Vorgängen, die ja ganz klar zu Korruption Vehikeln zugeordnet werden können. Das heißt, für diese Gelder, für 30 Milliarden, werden Waren und Dienstleistungen für die ukrainische Regierung zugekauft. Zu welchen Preisen und aus welchen Quellen haben wir hier in Europa so gut wie keine Kontrolle.
Aber wenn Sie das schon wissen und wenn jetzt wir, die Kontrafunkhörer, das wissen und dann können es eigentlich auch alle anderen wissen, dementsprechend ist das nicht irgendwie auch so ein bisschen skandalös, dass das eigentlich nur in der Regierung versankert, wie der Österreicher sagen würde? Also, dass das, es gibt. Es ist alles nur für Personal und für die Spritkosten von Abgeordneten sozusagen oder für die einzelnen Villen, die die Herrschaften sich dann kaufen. Also geht man da sehenden Auges da rein, meine ich?
Aber Sie spüren, Sie sind auch rat- und sprachlos. Ich bin genauso. Ich meine, wir haben uns letztes Mal ausgetauscht zu diesem Mindich-Gate, zu diesem Skandal, wo Unsummen an Bargeld im Kiew hin und her geschoben worden sind. Was haben wir dort erlebt? Der Energieminister hat für die ukrainische Atomkraftwerke Dienstleistungen und Waren eingekauft für zweifache Preise, für die erhöhte Preise und die Gelder halt veruntreut, also diese Mehraufwendungen. Dieses Geld wurde zum Bargeld gemacht und lag so in der Wohnung und wurde verteilt zwischen den Leuten, die aus dem direkten Umfeld von Präsident Zelensky kommen. Und was haben wir noch wirklich, also am Schluss? Herr Mindich, der floh aus der Ukraine und lebt jetzt in Israel, hat weder ukrainische noch europäische Ermittlungsbehörde Zugriff auf ihn. Aber Sie hören, oder? Wir reden darüber, das sind die auch allgemein bekannt Facts, aber daraus erfolgt nichts. Es gibt keine Ermittlung, es gibt keine Verhaftungen, alles Paletti. Das heißt, wir dürfen weiter Geld nach Kiew transferieren und die Kiewer Regierung wird schon Wege finden, um dieses Geld für sich zu beanspruchen.
Über das Thema Transfer lassen Sie uns auch noch sprechen, weil viele stellen sich das ja bildlich vor. Geldkoffer, Bargeldtransporte und das in einer Zeit, wo sich jeder in der Europäischen Union bei 10.000 Euro Bargeldabhebung seiner Bank gegenüber verantworten muss. Also wie funktioniert diese Auszahlung tatsächlich und sind da überhaupt Banken im Spiel? Wird das auf ein Konto überwiesen oder reden wir hier meistens von irgendwelchen großen Bargeldkoffern, die da durch die Gegend geschoben werden?
Ich vermute, es wird so und anders gehen. Also nur wirklich. Also wir haben jetzt in Ungarn auch kürzlich einen Vorfall gehabt, wo ukrainische Oschad Bank mit zwei gepanzerten Fahrzeugen Bargeldmittel transferiert hat. Das heißt, ukrainische Regierung kriegt das via Zentralbank oder eine bevollmächtigte Bank diese Gelder. Und dazu gibt es Bestellungen von Bargeld, wie auch, wie soll ich sagen, Bargeld ist sicherlich auch im Spiel, weil in der Ukraine haben wir keinerlei Kontrolle. Wir haben dort NABU oder SAB. Das sind so Ermittlungsbehörden, die dem ukrainischen Staat nicht unterstehen. Aber die sind soweit zahnlos. Sie dürfen wahrscheinlich mitschneiden Gespräche, sie dürfen Fakten zusammenlegen, sie dürfen der Spur des Geldes, die Spur des Geldes verfolgen, aber es wird halt nicht, es werden keine Nägel mit Köpfen gemacht. Das heißt, diese Regierung von Herrn Zelensky lebt, wie wenn heute der letzte Tag wäre. Das heißt, jegliche Regelungen und Gesetze werden gebrochen, aber dafür gibt es keine Konsequenzen, weil Zelensky ist ein Komplize der heutigen EU-Führung, ist in diesem neuen Kampf gegen Russland.
Ja, es gibt aber Leute, die sich auch dagegen wehren, nicht nur die Ungarn, sondern ja auch gelegentlich die Slowakei zum Beispiel. In vielen Ländern wächst die Skepsis gegen immer weitere Milliardenhilfen. Wie berechtigt und vor allem wie nachhaltig ist denn diese Kritik Ihrer Meinung nach innerhalb der Europäischen Union?
Ja gut, es geht um unsere Gelder, die wir erwirtschaften. Und auch wenn ich in der Schweiz lebe, bin ich auch an diesem Prozess beteiligt, weil die Schweiz zahlt jedes Jahr diese Kohäsionsmilliarde an europäische Haushalt. Es geht wirklich uns darum, dass wir in Europa noch viele, viele nicht erfüllte Aufgaben haben, die marode Infrastruktur oder infrastrukturelle Nachteile gegenüber anderen Wirtschaftsregionen in der Welt. Das heißt, wir hätten viel mehr, also wir sollten viel mehr in Europa investieren. Aber Sie sehen, also dieses Projekt Ukraine, das eigentlich von Amerikanern so aufgegleist war. Wir dürfen nicht vergessen, dass die ersten Waffen von Trump in seiner ersten Präsidentschaft an die Ukraine geliefert worden sind. Erst nachdem Trump Interesse an der Ukraine verloren hat, musste die Europäische Union da einspringen. Wir haben kein Konzept, wir haben in Europa kein Konzept, wie wir diesen Krieg beenden wollen. Wir haben kein Konzept, wie wir weiter mit Russland in der Nachbarschaft leben werden. Und ja, klar, wir haben in Europa, in europäischen Ländern immer wieder Fragen, ja, wozu das Ganze hinführen soll. Letzten Sonntag haben wir Regierungswahlen in Sofia und der neu gewählte, ehemalige Präsident Radev, es spricht, wir brauchen eine neue Sicherheitsinfrastruktur in Europa, damit wir nicht diese Unsummen für einen Krieg ausgeben, der eigentlich nicht unser ist.
90 Milliarden Euro, eine gewaltige Summe, die jetzt nach Kiew in die Ukraine fließt, soll eigentlich für die Ukraine Hoffnung schaffen, versickert aber wahrscheinlich irgendwo im Korruptionssumpf. So zumindest haben wir es gehört von Alexander Peske. Vielen Dank für diese Einblicke und Einschätzungen. Ihnen einen schönen Abend.
Gerne. Wiederhören.